Liebe Gemeinde,
am Mittwoch beginnt die Fastenzeit. 7 Wochen ohne, heißt es dann, so lautet das Motto. Und es findet viel Anklang in der Bevölkerung, auch bei Nicht-Christen, Leuten, die mit dem Glauben sonst gar nichts am Hut haben, machen mit. Sie verzichten zum Beispiel auf Schokolade, das ist ja der absolute Klassiker. 7 Wochen ohne Süßigkeiten. Der andere sagt, ich lass den Wein sein, sie verzichten auf Alkohol. Andere auf Fernsehen, manche vielleicht sogar auf Smartphone, das wäre dann richtig radikal. Die evangelische Kirche schlägt vor, dieses Jahr auf Pessimismus zu verzichten. Die haben immer so eine Aktion dann, wo sie speziell darauf hinweisen. 7 Wochen ohne Pessimismus lautet das diesjährige Thema. Also 7 Wochen lang negative Haltung ablegen und alles positiv sehen, hoffnungsvoll sein. Ist ja generell eigentlich eine gute Idee. Ob das so klappt, das ist, für mich ist das ein bisschen zu abstrakt und allgemein. Aber wer das schafft, der hat sicherlich Gewinn davon. Titel der heutigen Predigt lautet Fasten, Platz schaffen für Gott. Darüber wollen wir nachdenken, über das Fasten. Und wir beginnen mal mit einem Streifzug durch die Bibel. Wir wollen uns Bibelstellen anschauen, die etwas zum Thema Fasten sagen. Wir beginnen im Alten Testament und im Alten Testament fasteten die Gläubigen, man kann das mal so allgemein sagen, die Gläubigen fasteten, um Gott gnädig zu stimmen. Meist dauerte so ein Fasten den ganzen Tag, also 24 Stunden lang verzichteten sie auf Nahrung. Ich habe ein paar Bibelstellen aus dem Alten Testament rausgesucht, die erscheinen über mir an der Leinwand. Da haben wir zunächst eine Stelle aus 3. Mose. Das ist meines Erachtens die einzige Stelle, wo Gott explizit das Fasten gebietet. Und zwar geht es dort um den Versöhnungstag. Das war quasi so ein Buß- und Bettag. Da hat das Volk um Vergebung für die Sünden gebeten, die sie im vergangenen Jahr begangen haben. Und über diesen Buß- und Bettag, also den Versöhnungstag heißt das, da lesen wir in 3. Mose 16, Vers 29 folgendes. Am 10. Tage des 7. Monats, also das ist das Datum, da sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Also Fasten war ein Zeichen der Buße, eine Bußübung. So heißt es zum Beispiel auch im 1. Samuel-Buch, Kapitel 7, Vers 6. Da hat der Prophet Samuel dem Volk gerade die Leviten gelesen. Und dann heißt es, 1. Samuel 7, Vers 6, das Volk kam daraufhin zusammen, also nach dieser Bußpredigt von Samuel, kam zusammen und sie fasteten den ganzen Tag und bekannten dem Herrn ihre Schuld. Also haben wir wieder das Fasten als Zeichen der Buße. Zudem finden wir Stellen, wo Gläubige fasten, um ihrem Gebetsanliegen besonderen Nachdruck zu geben. Also sie unterstreichen damit, Gott, ich meine es wirklich richtig ernst mit dem, worum ich jetzt bete. Da haben wir zum Beispiel den Esra, der hatte eine gefährliche Reise vor sich. Ja, nicht von Deutschland nach Philippinen, sondern von Persien nach Jerusalem musste der fahren. Und das war Gefahr, da lauerten Gefahren auf dem Weg. Und Esra betet für diese Reise. Lesen wir in Esra 8, Vers 23, 3. Vers hier. Da heißt es, so fasteten wir und baten unseren Gott um seinen Schutz und er hörte unser Gebet. Es war für Esra ganz wichtig, dass er da Schutz hat auf dieser gefährlichen Reise und deswegen fastete er, um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen. Also zusammengefasst kann man sagen, im Alten Testament fasteten die Gläubigen, A, um Vergebung für ihre Sünden zu erlangen, also als eine Art Bußübung, und B, um auszudrücken, wie ernst ihnen ein Gebetsanliegen war. Der Gedanke war, wir demütigen uns vor Gott, indem wir fasten, und das hatte auch so ein bisschen den Touch, wir wollen Gott besänftigen, ihn gnädig stimmen, wenn er zornig ist. Das war Altes Testament. Im Neuen Testament ändert sich nun etwas ganz Entscheidendes und das hat Einfluss auf alles, also auch auf das Fasten. Und dieses entscheidende Ereignis ist das Kreuz. Jesus stirbt für unsere Sünden am Kreuz. Und das heißt, Gott muss nicht mehr besänftigt werden, denn er ist besänftigt. Ja, Jesus hat alle Schuld auf sich genommen. Und weder durch Opfer noch durch Fasten kann man dem etwas hinzufügen, also noch mehr Schuld von sich nehmen. Gott ist ein für alle Mal besänftigt durch das Kreuz, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und deswegen braucht man auch keine Bußübung mehr. Und so finden wir im Neuen Testament tatsächlich kein Gebot, welches besagt, ihr Christen müsst fasten. Ja, Paulus warnt sogar, dieses Fasten nicht zu missbrauchen und so, ich sag mal, in alttestamentliche Zeiten zu verfallen und das wie einen geistlichen Kuhhandel zu sehen. Dass man sagt, ich faste und dafür vergibst du mir oder ich faste und dafür tust du etwas für mich, Gott. Paulus wehrt sich gegen Ehelehrer, die in seinen Gemeinden auftraten und die sagten, ihr dürft an bestimmten Tagen bestimmte Dinge nicht essen. Also da müsst ihr fasten an bestimmten Tagen, von bestimmten Essen müsst ihr euch fernhalten, sonst seid ihr keine wirklichen Christen. Paulus wendet sich gegen diese Ehelehrer in Hebräer 13, Vers 9. Das ist eine neue Folie, da erscheint der Vers ganz oben. Hebräer 13, Vers 9, da sagt Paulus eben zu seiner Gemeinde, lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. Also durch diese Ehelehrer. Gottes Gnade wird euch innerlich festmachen. Speisen können das nicht bewirken. Sie haben denen nichts genützt, die sich mit ihnen befassten. Also diese ganzen Theorien von wegen, ich esse das nicht und an dem Tag faste ich und wenn ich das nicht esse, dann macht Gott vielleicht das und das. Paulus sagt, das ist alles Humbug, ist Quatsch. Ja? Gott hat euch vergeben, das ist das Entscheidende, ihr seid begnadigt. Und das ist wichtig, dass wir das für uns als Christen festhalten, dass wir uns klar machen, Fasten ist kein magisches Ritual, mit dem wir auf Gott irgendwie einwirken und irgendwas bei ihm bewirken und ihn gnädig stimmen. Fasten macht mich nicht zu einem besseren Christen. Das sagt Paulus ganz klar. Nichtsdestotrotz haben die ersten Christen gefastet, auch Paulus. So heißt es über die Gemeinde Antiochia, das ist seine Heimatgemeinde. Da heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 2, das ist der zweite Vers auf unserer Folie, da lesen wir, als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus, für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Also die Gemeinde in Antiochien hat eine intensive Gebets- und Fastenzeit und Ergebnis dieses intensiven Suchens und Fragen nach dem Willen Gottes, das Ergebnis ist, dass Paulus und Barnabas auf Missionsreise sollen. Und daraus ist dann die Missionstätigkeit von Paulus entstanden. Also die Gemeinde in Antiochien hat gefastet, um sich innerlich auf Gott auszurichten. Nicht um irgendeinen Kuhhandel mit ihm zu machen, aber sich innerlich auf ihn auszurichten. Jesus erwähnt das Fasten in zwei bekannten Stellen. Einmal in der Bergpredigt, das ist die nächste Folie, Matthäus 6, Vers 16. Da sagt Jesus, wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf, wie die Scheinheiligen. Sie machen ein saures Gesicht, damit alle Welt merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Also damals unter den Juden war das Fasten eine gängige Praxis. Und Jesus sagt, wenn ihr es schon macht, dann macht es wenigstens richtig. Ja? Und das heißt, nicht für Menschen, nicht um irgendjemanden zu beeindrucken, um als religiös zu gelten, sondern macht es für Gott. Ja? Er gebietet es nicht, er verbietet es auch nicht, er sagt, macht es richtig. Zweite Stelle, Matthäus 9, Vers 14 und 15, da kommen die Jünger von Johannes, dem Täufer, zu Jesus und stellen ihm folgende Frage, Vers 14, wie kommt es, dass wir, also die Jünger von Johannes, und die Pharisäer regelmäßig fasten, aber deine Jünger nicht? Jesus antwortete, können die Hochzeitsgäste mit Trauermiene herumsitzen, solange der Bräutigam unter ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird, dann werden sie fasten. Also mit dem Bräutigam meint Jesus sich selber. Und dieses Entrissenwerden, das geschieht eben, als er am Kreuz stirbt. Da ist er den Jüngern entrissen. Interessant an diesem Vers ist, dass die Jünger Jesu erstmal nicht gefastet haben. Also Jesus hat ihnen das nicht geboten. Folglich haben sie es auch nicht gemacht. Aber Jesus schließt das auch nicht für alle Zeiten aus. Er sagt, es gibt Situationen, zum Beispiel in einer extremen Trauersituation. Es ist nicht abschließend, es gibt auch andere Situationen. Und in diesen Situationen, da werden sie fasten. Also, wenn wir das mal zusammenfassen, was uns das Neue Testament sagt, dann bleibt unterm Strich, Fasten ist kein Gebot für uns Christen. Es ist kein Gebot, es ist ein Angebot. Kein Gebot, es ist ein Angebot. Auf der einen Seite muss klar sein, Fasten ist kein magisches Ritual. Ich besänftige damit nicht Gott. Das ist unnütz, denn Gott ist besänftigt durch das Kreuz. Fasten macht mich nicht gerechter. Das ist totaler Quatsch, das auch nur zu versuchen, weil der einzige Weg, dass ich überhaupt gerechtfertigt bin, ist, wenn ich zum Kreuz gehe und Jesus um Vergebung bitte. Das rechtfertigt mich vor Gott, nichts anderes, auch das Fasten nicht. Und ich brauche Gott auch durch Fasten nicht bestechen. Das ist zwecklos, ist sinnlos, ist Quatsch, weil ich sein Kind bin. Er ist mein Vater. Ja, wenn mein kleiner Henrik zu mir kommt und ein Anliegen hat, dann muss er mich nicht bestechen, indem er fastet. Sondern ich gucke, ist das Anliegen sinnvoll? Wenn ja, gebe ich es ihm. Wenn es ihm schadet, gebe ich es ihm nicht. Das hat nichts damit zu tun, ob er fastet oder nicht fastet. Das muss klar sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gilt aber auch, Fasten hilft mir, mich auf Gott auszurichten. Es hilft mir, mich zu sammeln und mich auf Gott auszurichten. Es kann meine innere Haltung unterstreichen, nämlich, dass ich demütig bin und dass ich es ernst meine. Ich kann es dadurch unterstreichen. Ich muss es nicht. Ja, man kann es auch anders ausdrücken und Gott sieht ins Herz und weiß auch, was da ist. Trotzdem kann ich es durch diese äußere Handlung unterstreichen. Darum der Satz, es ist kein Gebot, es ist ein Angebot. Es ist ein geistliches Hilfsmittel, was man gebrauchen kann. Nicht muss, kann. Aber das wollen wir uns näher anschauen. Was bewirkt dieses geistliche Hilfsmittel? Warum ist das nützlich? Der entscheidende Punkt lautet, Fasten schafft Platz. Das ist der entscheidende Punkt. Fasten schafft Platz. Alltägliche Dinge nehmen viel Platz in unserem Leben ein. Da ist zum Beispiel das Essen. Ich meine jetzt nicht, dass wir das vorbereiten oder so, sondern ich meine, was wir gedanklich an Energie da reinstecken und was das für uns auch seelisch bedeutet. Das ist weitaus mehr als einfach nur Nahrung zu sich zu nehmen, damit der Körper funktioniert. Da geht es um Belohnung, ja, wenn man sich Süßigkeiten nimmt. Ja. Da geht es um Vorfreude, wenn man bei der Arbeit sitzt und sagt, heute Abend gehe ich schön essen. Ja. Das kann einen sehr großen Raum in meinem Denken einnehmen. Es ist eine Art seelische Krücke, ja, um mich zu stützen. Neben dem Essen gibt es andere seelische Krücken, zum Beispiel Handy oder Fernsehen, viele andere Sachen. Sport kann man dazu zählen, es gibt Dutzende. Und diese alltäglichen Dinge, wenn sie so viel Platz in unserem Leben einnehmen, haben eben diese Gefahr, dass sie oder bergen diese Gefahr, dass sie uns von Gott ablenken. Weil sie einfach so viel Platz in unserem Inneren einnehmen. Und Fasten bedeutet nun, ich verzichte auf diese Platzfresser. Ja, ganz bewusst höre ich auf damit und lasse diese Platzfresser weg. Ich mülle meine Seele nicht voll. Nicht mit ständigen Gedanken ans Essen, weil ich klar gesagt habe, ich faste von Süßigkeiten. Brauche ich gar nicht mehr dran zu denken, die nächsten 7 Wochen als Beispiel. Oder ich faste von Sportnachrichten, ja, weil ich ständig überlege, naja, wird Werder das nächste Spiel gewinnen? Werden sie nicht. Aber ich denke trotzdem immer drüber nach, ob sie es vielleicht doch tun. ich lasse das sein. Ich faste davon und schaffe so Raum. Raum schaffen. Für was? Für zweierlei. Das erste habe ich schon angedeutet, durch Fasten schaffe ich Raum für Gott. Moment, ich muss mal kurz meine Stimme ölen. Also das ist das Erste, wofür ich Raum schaffe. Durch Fasten schaffe ich Raum für Gott. Denn Fakt ist, Gott ist immer gegenwärtig. Immer. Warum erleben wir ihn nicht? Die Antwort daraus besteht aus einem Wort: Ablenkung. Wir erleben ihn nicht, weil wir uns ablenken lassen. Wir denken an tausend verschiedene Sachen. Immer rattert unser Verstand und so übersehen wir ihn. Ihn, der niemals abwesend ist. Niemals. In einem unserer Lieder heißt es: Wohin könnte ich fliehen? Wohin mich dir entziehen? Du bist da, bist mir nah. Ich finde dich an jedem Ort. Von allen Seiten umgibst du mich. Ja, ein biblischer Psalm, der vertont wurde. Das ist göttliche Wahrheit. Und doch steht das sehr im Widerspruch zu der Erfahrung, die wir oft machen. Ja? Wir erleben nicht, dass Gott immer da ist, dass wir gar nicht fliehen können, dass wir uns seiner Gegenwart überhaupt nicht entziehen können. Wir denken eher, naja, wo ist er denn? Ja? Hoffentlich ist er am Sonntag wenigstens in der Kirche. Also diese Erkenntnis dieses Liedes steht im offenen oder oft im Widerspruch zu dem, was wir erleben. Aber das würde sich ändern, wenn wir fasten. Das heißt, auf die Dinge verzichten, die uns von Gott ablenken. Dann ist Raum da. Wenn wir das ablegen, dann ist der da, der niemals abwesend ist. Den man gar nicht verfehlen kann, wo man sich zwar ablenken kann, aber der immer da ist. Und wenn wir diese Ablenkung loslassen, aufhören damit, dann spüren wir Gottes Gegenwart. Also das ist das Erste, Raum, Gott zu erkennen. Durch Fasten schaffe ich Raum. Raum für Gott und auch Raum für mich selber. Wenn ich auf Ablenkung verzichte, dann wird es ja innerlich ruhig in mir. Es rattert nicht mehr so viel. Und das zieht auch nach sich, dass Verdrängtes zum Vorschein kommt. Das ist gar nicht so angenehm. Aber dann kommen Ängste zum Beispiel, die wir haben, die wir aber wegdrücken, weil wir ständig mit anderen Dingen beschäftigt sind. Oder Verletzungen, wo uns Dinge wehtun, die unser Partner gesagt hat oder die unsere Eltern gesagt haben oder unsere Freunde oder unser Chef. Das lassen wir so gar nicht an uns heran. Aber wenn wir eben fasten, diesen inneren, ich sag mal, Gedankenmüll loslassen, dann kommen diese Verletzungen hoch, dann werden diese wunden Punkte auch offengelegt. Das ist schmerzhaft, aber eben auch heilsam, weil wir uns dann mit diesen Sachen auseinandersetzen können, diese Angst Gott hinlegen, diese Verletzung Gott geben und sagen, bitte hilf mir dabei. Also Fasten schafft Raum, einmal um mich mit mir selber auseinanderzusetzen und dann auch um Gott zu begegnen. Wir können das an einem biblischen Beispiel sehen. Und zwar fastet Jesus in der Wüste und daraus lese ich euch einen Ausschnitt vor. Ich kann leider nicht das Ganze lesen, weil das ein bisschen zu viel Zeit kosten würde, aber Ausschnitte daraus lese ich euch vor. Matthäus 4 ist das berichtet. Wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, könnt ihr gerne heute Nachmittag vielleicht nochmal nachlesen. Da heißt es in Matthäus 4, danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, und jetzt kommt es eben, dass der Teufel, der Versucher, Jesus versucht. Er versucht ihn zu packen mit Ruhm, Unverwundbarkeit und Macht. Also er versucht, wunde Punkte bei Jesus anzusprechen und ihn zu verführen. Jesus setzt sich mit diesen Versuchungen auseinander und widersteht dem Teufel. Und dann heißt es in Vers 11 am Ende der Geschichte, darauf ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Also Jesus, sehen wir hier, entzieht sich dem alltäglichen Trubel. Er fastet Und somit schafft er Raum. Was passiert, wenn er Raum geschafft hat? Als er Raum geschafft hat, zunächst einmal ist er mit sich selber konfrontiert. Der Teufel erscheint ihm und er versucht ihn an seinen schwachen Stellen zu packen. Also die der Teufel vermeintlich als seine schwachen Stellen ausgemacht hat. Ruhm, Unverwundbarkeit und Macht. Hat der Teufel wahrscheinlich gedacht, okay, ist ein Mann, da kriegt man den bestimmt mit. Er packt ihn also an diesen drei Punkten und Jesus weicht dem nicht aus. Das ist ganz wichtig. Er schiebt das nicht zur Seite, sondern er stellt sich diesen Versuchungen. Ja, er bearbeitet sie, kann man sagen. Und das bedeutet für uns, dass in so einer Fastenzeit wir diese wunden Punkte eben auch bearbeiten. Dass wir sie nicht leugnen, sondern dass wir eingestehen, ja, ich habe da diese Angst, aber ich schaue sie mir vielleicht mal an. Ja, anstatt sie immer wegzudrücken, gucke ich mal, warum habe ich eigentlich diese Angst? Kann ich diese Angst eigentlich ins Auge blicken? Was passiert, wenn man diese Angst ins Auge blickt? Zusammen mit Gott, wenn Gott dabei ist. Genau das Gleiche mit Verletzung. Also wir sollen uns diesen wunden Punkten stellen. Und dann lesen wir weiter, dass nachdem Jesus sich mit den Versuchungen auseinandergesetzt hat, da erscheinen ihnen die Engel Gottes, heißt es in Vers 11. Und Engel repräsentieren in der Bibel immer die Gegenwart Gottes. Also Jesus erlebt Gott auf ganz innige Art und Weise. Das passiert beim Fasten. Wir werden mit zweierlei konfrontiert. Einmal mit uns selber, mit unseren Schwachstellen, aber eben vor allem auch mit Gott. Wir erleben seine Gegenwart. Am Mittwoch beginnt die Fastenzeit. Wie könnte das aussehen? Wie kann ich fasten? Dazu ein Vorschlag. Ja, es ist kein Gebot, es gibt deswegen auch keine festen Regeln, einfach nur ein Vorschlag. Fürs Fasten eignet sich alles, was mich von Gott ablenkt. Und da muss sich jeder selber fragen, was ist es? Worum kreisen meine Gedanken? Ist es das Essen? Sind es die Sportnachrichten? Vielleicht Politik, Fernsehen, was auch immer. Alles, was einen großen Raum in meinem Leben einnimmt, das eignet sich zum Fasten. Und ich verzichte bewusst darauf und auf diese Weise schaffe ich Platz, Raum. Schon einmal ganz rein zeitlich gesehen, aber vor allem eben auch inneren Raum, in meiner Seele, Platz. Und diesen Raum nutze ich nun, um Gott zu suchen. Fasten macht aus geistlicher Sicht nur Sinn, wenn es einhergeht mit intensivem Beten und Bibellesen. Ja? Alles andere, das ist eben Medizin. Ja? Fasten, das kann sein, dass es gesund ist, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, da bin ich kein Experte. Aber geistlich gesehen muss dieser Raum dann eben auch gefüllt werden. Und zwar mit Gott, mit Bibel und Gebet. Wir richten unsere Fragen an Gott und bitten um konkrete Veränderung. Also wir nutzen diesen Raum, der frei geworden ist, um Gott zu suchen. Und dann nutze den Raum, um dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Die Stille zu benutzen, einmal um sich in sich hineinzuhören und zu fragen, was bewegt mich eigentlich? Warum ticke ich eigentlich so, wie ich ticke? Welche Verletzungen trage ich mit mir herum? Was verbirgt sich in meinem Herzen? Das sollten wir erforschen, hineinhören und es Gott hinlegen, damit wir es annehmen können und es so heilen kann. Dazu eine Warnung und eine Ermutigung, beides. Zunächst einmal die Warnung. Fasten konfrontiert uns auch mit seelischen Abgründen. Das müssen wir nüchtern feststellen. Als Jesus fastete, erschien ihm der Teufel. Das ist ja nicht ohne. Es hat natürlich auch Gründe, warum wir uns ablenken mit so vielen Dingen. Weil wir diese Verletzungen und Ängste ja auch verdecken wollen. Wir wollen sie ja auch verdrängen. Und manchmal ist das vielleicht auch gar nicht so dumm, weil diese Ängste uns einfach überwältigen würden. Also das ist schon eine Gefahr beim Fasten, wenn wir diesen Raum schaffen, dass uns die Ängste und Verletzungen überwältigen. Dann bräuchte man gute Seelsorge, Freunde. Aber es wäre auch keine Schande zu sagen, ich muss das jetzt abbrechen. Das wird zu viel für mich. Ich höre damit jetzt auf. Auch Gott zu begegnen, ist nicht immer angenehm, denn Gott stellt mich massiv in Frage. Ich will ja selber eigentlich der Herr meines Lebens sein. Und wenn dann der Herr erscheint, dann ist das durchaus auch etwas, was mich in Frage stellt. Es ist heilsam, aber nicht immer angenehm. Es kann manchmal zu viel werden. Von daher ist es, wie gesagt, keine Schande, Fasten auch abzubrechen. Trotzdem vor allem die Ermutigung, dass Fasten die Sicht klärt. Fasten klärt meine Sicht. Zunächst einmal die Sicht auf mich selbst. Wer bin ich? Was treibt mich an? Das wissen wir oft erstaunlicherweise nicht. Wir schauen dann auf das, was wir gemacht haben und denken, wer war das eigentlich? Warum habe ich das gemacht? Das will ich doch gar nicht. Warum tue ich dem so weh? Warum mache ich hier so viel kaputt? Wer bin ich eigentlich? Dann erschrecken wir uns über uns selbst und wissen nicht, warum wir das getan haben. Und da kann Fasten zu einer Klärung führen, wenn wir in uns hineinhorchen und fragen, was treibt mich eigentlich? Welche Verletzung steckt eigentlich dahinter, dass ich so etwas tue? Es klärt die Sicht auf mich selbst und auch die Sicht auf Gott. Auf Gott, der immer da ist und den wir auch jederzeit wahrnehmen könnten, wenn wir uns nicht ablenken lassen. Am Mittwoch beginnt die Fastenzeit. Machen wir mit? Machst du mit? Es ist kein Gebot. Ich stehe nicht hier vorne und sage, du musst es machen. Es hat natürlich auch nichts mit damit zu tun, dass man das nächste Woche starten muss. Das kann man starten, wann man will. Es ist kein Gebot. Es ist ein Angebot. Wir können es geistlich nutzen. Und zwar dann, wenn wir auf das verzichten, was mich in Beschlag nimmt, was mich von Gott ablenkt. Indem wir fasten, schaffen wir Raum. Einmal, um mich mit Gott auseinanderzusetzen und dann, um mich auch mit mir selbst auseinanderzusetzen. In Psalm 46, Vers 10, da lädt Gott uns ein zum Fasten. Er sagt, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Seid stille. Das bedeutet ja, kommt raus aus eurem alltäglichen Gedankengestrüpp. An dieses ständige Denken ans Essen, an Sport, an Smartphone, TV. Fastet davon. Seid stille, werdet innerlich still. Und dann erkennt, dass ich immer da bin, dass Gott immer da ist. Niemals abwesend. Erkennt, dass ich Gott bin. Mit diesen Worten lädt uns Gott zum Fasten ein. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Amen.